Und dann legen wir die Antworten nebeneinander und dann stellt man plötzlich fest, ach du grüne Neune, das passt so gar nicht zusammen. Ja, die einen sagen, wieso, das ist ein Investment und die anderen sagen, Moment, das ist eine Aufgabe. So, und dann merkt man plötzlich, da gibt's ganz, ganz unterschiedliche und jeweils berechtigte Perspektiven. Wie passen die denn zueinander oder passen die überhaupt noch zueinander? Und in einem Fall war klar, nach einem ersten Workshop zu diesem Thema. Und das hat dann in letzter Konsequenz mit etwas zeitlicher Verzögerung dazu geführt, dass ein Familienzweig ausgestiegen ist, wo man sagt, pass auf, es gibt hier Leute, die Gesellschafter werden können und es gibt hier Mitglieder der Unternehmerfamilie, die können keine Gesellschafter werden. Dann merkt man auf einmal, oha, ne, wir sind ja eine Familie und in der Logik der Familie sind wir alle gleich. Dann gibt es aber diese Logik des Eigentums, der Gesellschafterrolle und da gibt es welche, die gehören dazu und welche, die gehören nicht dazu. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Moment, zu sagen, wer darf denn unter welchen Bedingungen dazugehören?
Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des, ja, mittlerweile Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wir haben es geschafft, uns endlich wieder gemeinsam vors Mikrofon zu setzen. Wir, das sind wieder einmal Tom Rüsen und ich. Und heute geht es um das Herzstück des Themas Familienunternehmen, nämlich die Familienstrategieentwicklung. Professor Dr. Tom Rüsen leitet die gemeinnützige Stiftung des Wittner Instituts für Familienunternehmen, kurz WIFU. Hier im Podcast konntest du ihn bereits hören zu Krisen und Konflikten in Familienunternehmen, zu Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen und zu mentalen Modellen von Familienunternehmen. Und wenn du diese Episoden noch nicht kennst, dann hör unbedingt rein. Sie sind richtige Highlights. Und wir verlinken sie sehr gerne für dich in den Shownotes. Ja, lieber Tom, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Schön, dass wir uns wieder zusammen sprechen können.
Ja, ich darf verraten, ne? Wir nehmen uns hier gerade beide Zeit an einem Sonntagmorgen um 8. Man könnte meinen, es ist uns wichtig.
Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, insbesondere das Thema, was wir uns heute anschauen wollen. Du hast es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, es ist das Herzstück unserer Theorie auf Langlebigkeit von Familienunternehmen. Weil es hier ja um nichts weniger geht als die Zukunftsfähigkeit der Unternehmerfamilie.
Genau. Und ja, vielleicht eine persönliche Frage. Du bist zurück von einer längeren Reise. Mhm. Und wenn du die Reise jetzt gerade mal so ganz kreativ koppelst mit dem Thema Familienstrategie, welcher Moment fällt dir ein?
Ich hatte tatsächlich, ich war ja in Südostasien längere Zeit mit dem Motorrad unterwegs, verschiedene Gelegenheiten mit den dort vor Ort ansässigen Familienunternehmen Gespräche zu führen. Und eins ist mir ganz präsent geblieben, es war in Hanoi ein Café, was es jetzt schon in der vierten Generation gibt. Also offensichtlich können Familienunternehmen dort auch den Sozialismus überleben. Und dort war das Erfolgsmoment, alles genauso zu lassen, wie es die Vorgängergeneration gemacht hat. Das fand ich sehr interessant, weil ich dann gefragt habe, ja, aber gibt es denn keine Innovation oder hast du denn keine Veränderung? Und da wurde ganz klar gesagt, nein, das, wie wir positioniert sind, es ist ein sehr bekanntes Café, das hat sich so bewährt, jede Veränderung würde hier unserem Erfolg einen Abbruch tun. Ja, jetzt muss man dazu wissen, dass natürlich in den asiatischen Ländern ganz anders auf die Vorgängergeneration geschaut wird. Es gibt eine ganz andere Achtung des Alten, der Seniorgeneration, der Eltern, der Großeltern. Das spielt ja natürlich alles eine Rolle. Aber da habe ich so gedacht, ja, ist das etwas, was wir ernsthaft Familienunternehmen in Deutschland raten können, die auf den Weltmärkten sich ja mit Wettbewerb, mit Innovation schlagen dürfen. Ja, und da würde ich sagen, nein. Ja, aber hier in dem Kontext, also das hat mich beschäftigt, weil natürlich auch in Unternehmerfamilien, und da werden wir gleich drüber sprechen, immer der Wunsch existiert, schon bestimmte Prinzipien, Werte, Verhaltensnormen, die eine Unternehmerfamilie stark gemacht haben, zu konservieren und nicht leichtfertig zu opfern für irgendeine Modeerscheinung. Also das wäre vielleicht sozusagen so eine Sache, die ich inhaltlich mitbringen würde, neben ganz, ganz vielen persönlichen Momenten, wo ich sagen würde, wow, ja, gerade Vietnam ist ein Land, das ich nur jedem empfehlen kann, einmal zu besuchen, insbesondere der Norden. Das ist schon sehr, sehr einzigartig.
Ja, das ist auch eins meiner Sehnsuchtsziele noch. Und ich wusste, ich darf dir so eine Frage ruhig überraschend stellen. Du wirst eine Antwort haben. Sehr schön. Und was mir gerade noch mal so durch den Kopf ging, zu dieser Strategie dieses Cafés. Ich meine, es passierte ja zumindest nicht unreflektiert, ne? Also, weil die Antwort war ja, es ist alles gut, so wie es ist, ne? Und wir würden uns sonst schaden. Das heißt, der Gedanke der Zukunftsfähigkeit war ja durchaus da und die Entscheidung war da. So. Und auf der anderen Seite steht eben die Frage der Neuerung und die wurde abgewählt. Und dann denke ich so, ja, aber das kann ja auch manchmal das Ergebnis sein eines solchen Reflexionsprozesses, ne? Ja. So. Heute knöpfen wir uns das Wittner Modell der Familienstrategieentwicklung vor. Und dieses Modell basiert ja auf ganz, ganz vielen Dingen, ganz, ganz vielen Dingen. Ne? Einmal natürlich euren Analysen von etablierten Familienmanagementsystemen und Familienverfassungen und natürlich auch auf Forschungsprojekten des WIFU. Ne? Zum Beispiel habt ihr 50 große und alte Familienunternehmen in Deutschland untersucht. So. Und dieses Wittner Modell der Familienstrategieentwicklung umfasst 12 Themenfelder, die aufeinander aufbauen können. Und jeder Baustein behandelt eine zentrale Fragestellung, die durch die Unternehmerfamilie dann im besten Fall geklärt werden sollte. So. Und dieses Modell ist also sehr umfassend und ich bin wirklich ganz gespannt, wo es uns da heute hinbringt. Ich hätte aber tatsächlich große Lust, da mit dir wirklich so Schritt für Schritt durchzugehen. Bist du da dabei?
Auf jeden Fall sehr gerne. Vielleicht eine Bemerkung.
Ja.
Tatsächlich ist dieses Modell aus verschiedensten Projekten entstanden und hat sich über die Zeit immer weiter sozusagen kristallisiert. Wir haben ja am WIFU, an der Uni Wittenherdecke, früh angefangen, schon die Gründergeneration, das war vor meiner Zeit, sich mit der Frage der Langlebigkeit zu beschäftigen. Also der Frage, wie schaffen es eigentlich die Familienunternehmen, alt zu werden, weiß man doch, dass eigentlich 85% den Weg in die vierte Generation nicht schaffen. Also man hat sich die alten, langlebigen Familienunternehmen angeschaut und in verschiedensten Projekten mit den Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmerfamilie zusammengesessen und gefragt, ja, was macht ihr denn da? Ja, und das Projekt, das du gerade angeschrieben hattest, was von den Kollegen durchgeführt worden ist, hat man eben gestartet, sehr langlebige Familienunternehmen zu bitten, sich mal selbst zu porträtieren. Man hat die interviewt. Ja, daraus sind dann eben diese 50 ältesten Familienunternehmen geworden. Und wir haben angefangen, nach Mustern zu schauen. Ich habe dann selber mit den Kollegen Arist von Schlippe und Thorsten Groth ein größeres Forschungsprojekt durchzuführen, wo wir die Familie des Familienunternehmens einmal sehr genau in den Blick genommen haben und gesagt, was ist denn dort eigentlich das Entscheidende, dass die über den Zeitverlauf es schaffen, sich an gewisse ja, Prinzipien zu halten, beziehungsweise das Unternehmen in den Händen der Familie zu halten. So, und darauf basierend, auf all diesen Erkenntnissen, sind wir eben auf diese 12 Themenfelder gekommen, wo wir gesagt haben, einige davon sind ganz basal wichtig, um einfach ja, ein gemeinsames Fundament als Unternehmerfamilie zu haben im Verständnis zu diesem gemeinsamen Eigentum. Und einige sind eher prozessual, dass man sich immer wieder nach einer bestimmten Systematik die Frage stellen, gilt das jetzt eigentlich noch für uns? Gilt das jetzt für die neue entstehende Generation, für neue hinzukommende Familienmitglieder? Und da haben wir eben einfach drauf geschaut, was machen die? Was machen diese Unternehmerfamilien, um das herzustellen? Und haben, wie du gerade schon sagtest, auch uns verschiedenste Familienverfassungen, Familienkodizes angeschaut und festgestellt, aha, es geht denen eigentlich um bestimmte, wir sprechen Kern davon, von Kernfragen der Überlebenssicherung, ja, die beantworten. So, und daraus sind dann eben diese 12 Themenblöcke entstanden, damit man es als Unternehmerfamilie operationalisieren kann, weil sonst läuft das Kraut und Rüben und teilweise bauen die Antworten auch aufeinander auf, sodass man idealerweise diese 12 Themenblöcke für sich als Unternehmerfamilie Zug um Zug reflektiert, gemeinsam diskutiert und sagt, na gut, wenn unser Selbstverständnis oder unsere Definition von Familie so und so ausschaut, dann ist ja wahrscheinlich die Frage der Mitarbeit oder der Gesellschafterrolle oder sowas anders zu beantworten. Also das heißt, das sind schon ganz umfangreiche Fragestellungen, die da zu beantworten sind. Aber wie gesagt, müssen auch flexibel aufgebaut sein, so dass man bei einem Generationswechsel oder wenn ein ganz einschneidendes Erlebnis passiert auf den Weltmärkten, im Wettbewerb, dass man dann auch in der Lage ist zu sagen, wir müssen unsere Familienstrategie komplett neu überdenken. Ich habe gerade einen Fall, wo die Unternehmerfamilie festgestellt hat, dass sie ihre Strategie nicht aufrechterhalten kann, weil am Markt etwas passiert ist und in der Wettbewerbskonstellation, wo die gesagt haben, das haben wir vor 3 Jahren nicht kommen sehen. Da haben sich ein paar Dinge entwickelt, sodass die gesagt haben, wir müssen komplett neu nachdenken, unser Familienunternehmen vielleicht sogar in eine andere Struktur einzubringen, einen Merger vorzunehmen, ja, einen Teilverkauf zuzulassen, was sie vorher komplett für sich ausgeschlossen haben. Aber das ist eben auch Resilienz und das ist eben Flexibilität im Umgang mit Dynamiken auf den Weltmärkten.
Ja, vielleicht ganz kurz, ich springe mal ganz zurück an den Anfang deines Beitrags gerade. Du sprachst von Gründergeneration und da meinst du natürlich den Fritz Simon und den Rudi Wimmer, nehme ich mal an. Und vielleicht nur für alle, die das noch gar nicht so wissen, ne? Also die waren sozusagen die ersten am WIFU und haben angefangen, das alles zu beforschen. Und genau, und ihr drei seid dann sozusagen die Nachfolge.
Die zweite Generation sozusagen. Genau. Und das Besondere war eben, dass Fritz Simon und Rudi Wimmer die systemtheoretische Perspektive in die Betrachtung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien eingebracht haben. Damit hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit, diese Wechselbeziehungen, diese Dynamiken zu beschreiben, Einzug gehalten. Und das ist der Kern des Institutes an der Uni Wittenherdecke, diese systemische Perspektive aufrechtzuerhalten. Die ist natürlich in der allgemeinen Wissenschaft nicht so sehr verankert, aber ich glaube jetzt durch die mittlerweile 25-jährige Forschungstätigkeit in Witten hat es schon einen festen Platz gefunden. Und da sind wir natürlich unseren Gründervätern sehr dankbar, dass sie da diesen Ansatz damals gewählt haben, weil darauf konnten wir dann, also in der zweiten Generation, Arist von Schlippe, Thorsten Groth und ich, sehr, sehr gut aufsetzen. Und mittlerweile gibt es ja eine dritte Generation mit Heiko Kleve, der eben auch ein ausgewiesener Systemiker ist, die das hier fortsetzen.
Ja, hört sich so an, als bräuchte Heiko noch Unterstützung. So erst 2, dann 3 und jetzt nur einer.
Ja, aber dafür hat sich das
Institut. Da gibt es noch so viel zu tun.
Ja, aber das, wenn man sich genau das Team anschaut, das ist schon sehr, sehr groß geworden. Also da hat sich einiges, entwickelt und diese systemtheoretische Perspektive, dieser Schwerpunkt, der ist auch weiterhin ein Kern dieses Institutes. Und gleichzeitig schauen wir natürlich auch, dass wir integrativ sind und andere Perspektiven, andere wissenschaftliche Theoriemodelle sehr, sehr gut da integrieren.
Ja, sehr schön. Also, das war jetzt einmal so die Ehrenrunde oder die Runde der Ehrung, denn die braucht es ja an der Stelle auch mal, wenn man auf so viel...
Die Ahnenverehrung, genau.
Genau, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt lass uns mal da reinspringen. Ich habe eben auch mitgenommen, ja, man kann diese Schritte alle nach und nach abarbeiten, dann entsteht eine Familienstrategie. Ich habe gehört, natürlich muss man diese Strategie immer mal wieder betrachten und sich fragen, passt die noch? Und es gibt eben auch Fälle, da wird man vielleicht auch von etwas überrascht und es gibt auf jeden Fall einen Anlass, da nochmal hinzuschauen. Und es kann sein, dass man dann alles nochmal durchsprechen muss. Es kann aber auch sein, dass es wie so ein Kompass funktioniert und man einfach schaut, wo zeigt die Nadel jetzt hin und zu welchen Fragestellungen sollten wir uns jetzt unbedingt treffen und nochmal gucken. Was hat sich da alles verändert und was passt da dann noch von dem, was wir da beschlossen haben? So.
Genau.
Wir starten mit Themenfeld 1 und das heißt Bekenntnis zum Familien- und Unternehmertum. Und ich finde, das ist ja gar nicht so trivial, denn viele Unternehmerfamilien haben das ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt geklärt. Also, wie sie zu ihrem Unternehmen stehen als Familie. Richtig?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Das ist genau der Punkt. Viele meinen, sie haben es geklärt und operieren über Erwartungen. Ja, in unseren vorherigen Podcasts haben wir das immer wieder angeschaut. Und gerade wenn es zum Beispiel um Nachfolgesituationen geht, das ist übrigens der Hauptgrund, warum man so eine Familienverfassungsdiskussion oder eine Familienstrategiediskussion beginnt, ist, dass man sagt, wir wollen hier einen Generationswechsel vollziehen, im Eigentum, in der Führung, ja, haben wir ja alles angeschaut. Und dann kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, naja, lass uns aber einmal vergewissern, ob wir eigentlich hier ähnliche Vorstellungen haben. So, und das ist der Ausgangspunkt, wo man dann sagt, ja, wie schauen wir denn jetzt eigentlich auf dieses Familienunternehmen? Was ist denn das eigentlich für uns? Ja, was ist denn dieses Eigentum, was wir hier auf der einen Seite übertragen, die Verantwortung, die damit einhergeht? Und was ist diese Führungsaufgabe, die wir eventuell übertragen? Ja, das gilt es erstmal zu klären. Und teilweise, wie du sagst, stellt man fest, da denken vor allen Dingen die Vertreterinnen und Vertreter der Senior-Generation, das sei doch alles klar, weil die das doch ihren Kindern immer gesagt haben. Die Kinder sind jetzt aber irgendwie Mitte 30, Anfang 40. Und man stellt fest, Moment, die haben aber ganz andere Vorstellungen. Die haben da ganz andere Perspektiven drauf. Die sind vielleicht auch in einem ganz anderen Zeitgeist groß geworden. Ja, gerade jetzt die Gen Z, die etwas jünger ist, die haben total andere Prägungen in ihrem privaten Kreis, in ihrer Generation erfahren. Und plötzlich merkt man, Moment, ja, die haben da eine ganz andere Vorstellung. Und oder man stellt fest, Mensch, wir haben zwar nie so drüber geschaut, aber eigentlich sind wir alle sehr, sehr nah beieinander. Also das kann an der Stelle schon enorm kritisch sein. Das klingt so harmlos, individuelles
Nee,
Bekenntnis.
gar nicht.
Das ist aber überhaupt nicht harmlos.
Nee, glaube
Die
ich.
ersten vier Themenblöcke sind sehr, sehr existenziell und danach ruckelt sich das eigentlich zurecht, weil auch gerade bei diesem ersten Themenblock wird wirklich das Feld aufgespannt, wohin kann man gehen und was versteht man eigentlich oder wie versteht man sich eigentlich als Unternehmerfamilie, als Individuum in einem solchen Eigentümerkreis, Familienkreis? Und wie ist das grundsätzliche Verhältnis definiert? Man schaut auch auf kritische Situationen und das ist sehr, sehr offen. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also das wäre mir ganz wichtig, wenn man auf diesen Prozess schaut. Das ist erstmal etwas, wo die Familie zueinander finden muss oder feststellen muss, dass sie da einen einigermaßen kompatiblen Grundkonsens hat. Ich habe aber auch Fälle erlebt, wo man das in einem größeren Gesellschafterkreis, wo es vielleicht auch in der vierten, fünften Generation mehrere Stämme gab, die sehr, sehr weit auseinander waren, nicht nur vom Verwandtschaftsgrad, sondern auch von der Kommunikationshäufigkeit. Und dann haben wir da die Grundfragen gestellt. Und meistens fragen wir sowas im Vorfeld ab. In einigen Fällen machen wir sogar Befragungen, wenn es sehr, sehr großzahlige Gesellschafterkreise sind. Und dann legen wir die Antworten nebeneinander und dann stellt man plötzlich fest, ach du grüne Neune, ja, das passt so gar nicht zusammen. Ja, die einen sagen, wieso, das ist ein Investment, ja, was total berechtigt ist. Und die anderen sagen, Moment, das ist eine Aufgabe, wir sind Treuhänder, ja, so. Und dann merkt man plötzlich, da gibt's ganz, ganz unterschiedliche und jeweils berechtigte Perspektiven. Wie passen die denn zueinander oder passen die überhaupt noch zueinander? Und in einem Fall war klar, nach einem ersten Workshop zu diesem Thema, wir haben überhaupt keinen Konsens und jetzt müssen wir gucken, was wir damit machen. Und das hat dann in letzter Konsequenz mit etwas zeitlicher Verzögerung dazu geführt, dass ein Familienzweig ausgestiegen ist und gesagt hat, wir verlassen diesen Gesellschafterkreis, wir lassen uns abfinden, wir steigen aus, weil wir können mit dieser Langfristperspektive, Enkelperspektive gar nichts mehr anfangen. Wir haben eigene Ideen. Das kann auch im Rahmen so einer familienstrategischen Diskussion passieren. Und das passiert meistens relativ am Anfang, wo man wirklich sehr, sehr offen diese Kernfragen stellt.
Jetzt bist du ja auch ein Mann der Praxis an der Stelle. Und würdest du denn sagen, naja, trotzdem nur Mut? Also, weil, weißt du, das ist ja die große Angst. Also ich meine, warum werden denn viele Konflikte nicht offen ausgetragen? Weil die Befürchtung ist, es könnte alles auseinanderbrechen. Ja, das sind so die Momente, die werden vermieden. Und jetzt sagst du, ja, ja, und es ist auch so. Ja, also man steigt ein in diese Diskussionen und merkt plötzlich, jetzt kommt alles auf den Tisch hier, was wir irgendwie jahrzehntelang unter Umständen verschleppt haben, aufzuarbeiten. Und ja, und dann kann es auch mal krachen. So, aber was ist dennoch so die Erfahrung an der Stelle oder vielleicht gibt's ja da sogar auch eine Beforschung, wie oft führte denn das dann jetzt tatsächlich auch zu einem Zusammenbruch, ungelösten weiteren Konflikt oder wie oft gelingt es dann, sich da auch produktiv vorwärts zu bewegen?
Also ich habe das ja schon bestimmt 100 Mal gemacht, ja, und ich kann nur eins sagen, in der Regel wissen die Mitglieder der Unternehmerfamilie, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Ja. Mhm. Und wenn du fragst, ja, was soll man da machen? Nur Mut, das würde ich absolut unterstützen, weil es ist nicht eine Frage, ob diese Unterschiede zutage treten, sondern wann und in welchem Rahmen. Und da denke ich, ist es viel klüger, sowas in einem moderierten Rahmen zu machen, wenn die Familie einigermaßen noch miteinander in Kontakt ist und ganz wichtig, wenn das Unternehmen einigermaßen gut läuft. Denn diese Differenzen, diese familienstrategischen Perspektivunterschiede, die treten aller spätestens dann auf, wenn das Unternehmen in eine Krise reingerät und plötzlich keine Ausschüttungen mehr stattfinden, wenn plötzlich Werte vernichtet werden oder wenn sogar im Raum steht, dass die Unternehmerfamilie neues Kapital aufbringen muss, etc., etc. Spätestens dann kommen genau diese Fragen auf und dann aber eben nicht mehr selbst gesteuert, sondern aufgrund von externen Zwängen. Ja? Oder es kommt ein riesen attraktives Angebot von einem ausländischen Investor auf den Tisch und plötzlich steht man da und ist mit dieser mit dem erotischen Charme eines großen Checks konfrontiert, ja, und hat als Familie überhaupt keinen Prozess, überhaupt keine Basis, damit umzugehen. Das heißt, jedem, der da Angst hat, etwas anzustoßen und zu diskutieren, sei gesagt, wähle den Zeitpunkt, wähle den Rahmen, aber setze dich damit auseinander. Ja, zu hoffen, dass dieser Kelch der Diskussion an einer Unternehmerfamilie vorbeigeht, diese Hoffnung würde ich ziemlich eindämmen wollen. Ja, man kann vielleicht bestimmte Situationen mal 2-3 Jahre aussitzen, aber nicht solche grundsätzlichen Fragestellungen wie die hier zu diskutieren sind.
Jetzt reden wir ja schon so ganz selbstverständlich hier vor der Prämisse, ja, das ist gut, eine Familienstrategie zu entwickeln.
Wenn man jetzt hier diesen ersten Punkt sich anguckt, ne, dann geht es da auch um so Leitfragen. Wie schätzen wir die gegenwärtige Praxis der familienstrategischen Steuerung ein? Ja. Da könnte ich mir vorstellen, da würden jetzt viele Mitglieder einer Unternehmerfamilie sagen, what? Was ist denn bitte eine Praxis der familienstrategischen Steuerung?
Ja.
Ja, so, ich sage es jetzt extra nochmal so ein bisschen so, geh mal auf die Seite. Ne, weil wir sind jetzt hier schon so unterwegs, ja, das ist total super, das zu machen, ist auch ganz klar, was das ist. Und aber ja, was ist es überhaupt?
Also zunächst müssen wir vielleicht uns tatsächlich noch einmal vor Augen führen, es gibt keine Unternehmerfamilie, die keine Familienstrategie hat. Es gibt immer familienstrategische Perspektiven oder aber auch Erwartungen. Ne? Das beste Beispiel ist, man schaut in den Gesellschaftervertrag, in der Regel hat der sowas wie eine Präambel und da steht etwas drin. Da steht irgendwas meistens mit Verweis auf die Gründergeneration, mit Verweis, dass die Familie, das Unternehmen, wenn es ein Mehrgenerationsfamilienunternehmen ist, schon seit 1800 irgendwas durch schwierige Zeiten geführt hat. Also man schreibt dort schon rein, ja, was einem wichtig ist. Ja, und das heißt, es gibt schon eine familienstrategische Basis, die ist aber mehr oder weniger explizit. Und das heißt, wie wird die gelebt? Ja, wird die über Erwartungen gelebt oder gibt es ganz klare Praktiken? Ja, das gemeinsame Familienessen am Abend vor der Gesellschafterversammlung, ja, ist eine ganz wichtige familienstrategische Praxis. Ja, weil dort kommt man zusammen, dort praktiziert man Familiarität. Ja, ich habe eine Familie kennengelernt, die haben irgendwann gemerkt, dass die Gesellschafter auf der Gesellschafterversammlung, wenn das familienexterne Management und der Aufsichtsrat anwesend war, verstummt ist und sich nicht getraut hat, die sozusagen doofe Fragen zu stellen. Und irgendwann haben die gesagt, ne, wollen wir am Nachmittag vorher eine doofe Fragenrunde im familieninternen Kreis zu machen? Und da wurde dann das Wichtigste diskutiert. Und die handelnden Familien, wir haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich das, was wir auf der Gesellschafterversammlung bezwecken wollten. Aber die haben sich einfach nicht getraut, weil sie gedacht haben, oh Mann, ne, unser CEO oder unser Aufsichtsratsmitglied XY, alles bekannte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, da wollen wir nicht so ganz blöde Fragen stellen. Die dachten, die Fragen wären blöde, aber die waren gar nicht blöde, nur das war eben nicht geklärt. Und dann ist diese blöde Fragenrunde am Nachmittag vor der Gesellschafterversammlung zum eigentlichen familienstrategischen Kern geworden, wo die dann irgendwann gesagt haben, sag mal, können wir denn vielleicht wenigstens hier die Vertrauensperson X aus dem Aufsichtsrat dazu holen, dass die mal verstehen, was die Familie eigentlich für Fragen hat, ne, wenn die da so ein Hemmnis hat vor Management oder vor der Governance, das so zu diskutieren. Fanden wir total spannend. Ja, weil man im familiären Rahmen anders diskutiert, sich anders zeigt, andere Fragen stellt, offensichtlich als im Kontext des professionellen Eigentümerkontextes. Ja? Mhm. Ja. So, und das sind solche ganz einfachen Dinge und die meisten Familien haben so etwas in frühen Generationen und dann ist es eben immer wieder zu gucken, seit wann gibt das noch nicht mehr, ne? Und meistens hat das dann mit dem Ableben einer Generation zu tun oder man ist weggezogen oder was auch immer. Ja, deshalb stellen wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auch die Frage, ob es familieninterne Rituale gibt, so gemeinsames Weihnachten oder Ostern oder und da kommen ganz interessante Muster und Praktiken zutage, derer sich die Familien überhaupt nicht bewusst sind. Da sagen, ja, wieso? Wir machen immer am ersten Oktoberwochenende dies und das. Das ist doch der Gründergeburtstag. Oder da ist doch der Todestag von dem und dem. Und da kommen wir immer zum und finden das total normal, bis sie dann erkennen, das ist überhaupt nicht normal. Ja? Ich kenne eine Familie, die machen seit glaube ich, über 60 Jahren Ostern immer einen Spaziergang. Und zwar alle zusammen, ja, treffen die sich zu einem Osterspaziergang und das ist ein zentrales familieninternes Ereignis, wo die Unternehmerfamilie zusammenkommt, ja, und natürlich wird da auch über das Unternehmen diskutiert etc. Und das sind Dinge, über die muss man sich erstmal bewusst werden, um zu gucken, wie praktizieren wir hier eigentlich Familiarität. So, und das ist eben mit diesen gegenwärtige Praxis der familienstrategischen Steuerung gemeint, dass man erstmal guckt, wird das aktiv gemacht, bewusst gemacht? Gibt es da Leute, die das ganz, ganz, ganz forciert organisieren, durchführen? Oder passiert das so im Family Living, ja, und die wissen es gar nicht? Das ist total interessant.
Ja. Ja, super spannend. Also, ja, ich merke schon, Themenfeld 1, da könnten wir jetzt noch länger drüber reden, aber wir springen mal rein in Themenfeld 2 und ich finde, das haben wir jetzt auch schon ein Stück berührt, nämlich Definition von Familie. Also, ne, was heißt für uns überhaupt Familie sein? Über welche Themen sprechen wir vielleicht auch wann und in welchem Kreis und mit wem genau? Und wer zählt denn jetzt eigentlich dazu? Also, wer zählt hier zu unserer Familie? Wer zählt zum Gesellschafterkreis? Ja, und. Und da geht es dann ja auch schon los, wenn man also einmal jetzt am Anfang geklärt hat, ja, also uns ist das wichtig, welchen Leitsprüchen, Leitideen und so weiter fühlen wir uns verpflichtet, dann aber auch zu sagen, und wer? Wer genau ist denn jetzt eigentlich alles damit gemeint?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Im ersten Block geht es darum, wollen wir, was wollen wir? Und wenn man irgendwie zu dem Schluss kommt, ja, wir wollen was, dann ist sofort die Frage, wer will hier eigentlich was? Mit wem genau. Und wie? Ne? Mhm. Wer soll, wer muss, wer darf, wer kann? Ne? Und da haben wir es natürlich mit einem nicht ganz unproblematischen Themenkomplex zu tun, weil wir hier immer über erstmal die Familienperspektive auf das alles sprechen. Und Familiensysteme sind ja eher inkludierende Systeme, wo man neu hinzukommende Mitglieder, ne, jemand hat einen Partner, eine Partnerin, ne, die werden aufgenommen. Und hier geht es jetzt darum, erstmal zu gucken, Moment mal, wir müssen eventuell Grenzen ziehen. Ja? Grenzen zwischen, wer ist Gesellschafter und wer ist nicht Gesellschafter. Das kann ganz einfach einen Grund haben, dass man da vielleicht irgendwelche Informationsbarrieren aufbauen muss. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen börsennotiert ist. Ja, da kann man nicht einfach irgendwelche Informationen einfach teilen, die vielleicht sogar börsenkursrelevant sind. Das ist bei börsennotierten Familienunternehmen ein Riesenproblem, wenn Gremienvertreter plötzlich zum Familientreffen kommen und sagen, hör mal, ich kann dir das jetzt nicht sagen, weil das ist eine kursrelevante Info. Da haben wir ein großes Insider-Thema, wenn ich dir das jetzt sage. Das ist gerade in den ersten Jahren nach Börsennotierung im familieninternen Gesellschafterkreis ein großes Thema. Also man muss erstmal eine Grenze ziehen und mal aufmalen, wer gehört jetzt eigentlich zu welchem Teil der Familiensysteme dazu. Und das kann auch sehr schmerzhaft sein, gerade wenn wir Anteilsberechtigungen haben, ja, die zum Beispiel nach Blutslinienlogik gehen. Ja, wo man sagt, pass auf, es gibt hier Leute, die Gesellschafter werden können und es gibt hier Mitglieder der Unternehmerfamilie, die können keine Gesellschafter werden. Zum Beispiel Ehe- und Lebenspartner, ja? Oder in Patchwork-Familienkonstellationen eingebrachte Kinder, die nicht adoptiert werden bis zu einem bestimmten Alter. Dann merkt man auf einmal, oha, ne, wir sind hier eine Familie und in der Logik der Familie sind wir alle gleich. Dann gibt es aber diese Logik des Eigentums, der Gesellschafterrolle und da gibt es welche, die gehören dazu und welche, die gehören nicht dazu. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Moment, zu sagen, wer darf denn unter welchen Bedingungen dazugehören. Ja? So, und das muss so eine Familie in der Diskussion erstmal mal aushalten, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um das Thema Ehe und Lebenspartner geht. Ja? Da gibt es Familien, die sehr offen sind. Das ist aber die Ausnahme in meiner Erfahrung, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Mhm. Es gibt Familien, die sagen also ganz klar, nur leibliche oder Blutsabkömmlinge können ja Anteile bekommen. Wir möchten nicht, dass Ehe- und Lebenspartner hier Mitglieder im Eigentum werden. Ja? Und dann gibt es sehr, sehr Konservative, die sagen, ja, und eigentlich sollten die sich aus allen Dingen auch total raushalten. Ja? Und idealerweise sollten die dann, wenn es mal auf dem Sommerfest oder so beim Prokuristenessen wichtig ist, da sollen die dabei sein, aber die sollen sich möglichst zurückhalten. Die haben hier mit unserem Gesellschafterkreis, mit unseren Gesellschafterfamilienthemen nichts zu tun. Das ist eine sehr weit verbreitete Haltung. Wenn man dann sagt, naja, sind wir uns denn einig, dass diese Personen, die wir jetzt gerade so an den Rand geschoben haben, eine ganz wichtige Rolle bei der Erziehung der nächsten Generation spielen? Dann sagen alle, ja, klar. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie sollen die denn jetzt die Kinder auch zum Unternehmertum, zur Gesellschafterrolle positiv erziehen und den Lust auf Nachfolge, auf Gesellschafterrolle machen, wenn sie selber eine Ausgrenzungserfahrung machen? Ja, und dann haben wir schon ein größeres Thema, ja, wo dann sagt, stimmt, das ist irgendwie paradox. Man kann nicht sagen, bleib mal außen vor, halt mal dich zurück und sei am besten hier Blume am Knopfloch. So hat das mal eine Familie beschrieben. Wir erwarten von unseren Ehepartnern und Lebenspartnerinnen, dass sie sich verhalten wie eine Blume am Knopfloch, ja, bei irgendwelchen unternehmensrelevanten Veranstaltungen. Aber erzieh die Kinder bitte schön zu voll begeisterten Nachkommen, die auch Lust haben, eine Gesellschafterrolle, eine Verantwortungsrolle im Unternehmen, in der Governance zu übernehmen. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Und es gibt auch mehr und mehr Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die sagen, nö, ne, ich möchte schon mit meinem Partner, mit meiner Partnerin auch Dinge, die mich in Bezug auf unser Eigentum beschäftigen, diskutieren können. Ich möchte die schon informieren. Das passiert sowieso. Und dann ist ja die Frage, ob man das eher strukturiert macht, weil der eine informiert so und der andere so. Und dann kommt man relativ schnell zu der Frage, in welcher Form wollen wir denn die Ehe- und Lebenspartner jetzt hier integrieren? Ja. Und vielleicht kommt man sogar zu dem Schluss, dass die große Ressourcen mitbringen, Wissensressourcen, ne, Kompetenzressourcen, und sagt, naja, also ne, wir brauchen ja auch Verantwortungsträger für Familienaufgaben, oder wir haben wirklich große inhaltliche Kompetenzen. Warum sollen wir die jetzt eigentlich von einer Beiratsgremientätigkeit zum Beispiel ausschließen? Mhm. Ja. Also das sind ganz basale Diskussionen der Zugehörigkeit. Wer gehört unter welchen Bedingungen wie dazu? Ne? Ehe- und Lebenspartner neu hinzukommenden Familiengeld. Das Gleiche haben wir aber auch. Was passiert jetzt eigentlich mit Gesellschaftern, die ihre Anteile an die nächste Generation übertragen? Also Senior-Perspektive. Mhm. Da haben wir nämlich ganz häufig das Problem, dass man einerseits von seinen Senior-Generationen eigentlich erwartet, dass die im Rahmen der von uns ja auch schon thematisierten Nachfolge die Anteile eigentlich an ihre Kinder abgeben. Ja, aber wenn das dann heißt, wenn du deine Anteile abgegeben hast, dann scheidest du aus dem Gesellschafterkreis aus, dann scheidest du aus den Informationsrunden aus, du kriegst keine Informationen mehr, weil du bist ja kein Gesellschafter mehr, dann werden die natürlich ein Teufel tun und ihre Anteile abgeben, weil sie schon auch eingebunden sein wollen. Also muss man da sehr genau drauf schauen. Gleiches gilt natürlich auch für hinzukommende Gesellschafter, Kinder. Wenn man sagt, naja, du darfst hier dich nur einbringen oder informiert werden, wenn du den Status eines Gesellschafter hast, man vielleicht aber aus bestimmten Gründen sagt, naja, die Kinder sollen erstmal keine Anteile bekommen, die sollen erstmal in ihrem Leben sich selber entwickeln, vielleicht mal mit 35 oder sowas, ja, dann wachsen da Kinder heran, die total außen vor sind. Also muss man da integrative Konzepte sich überlegen, und das ist gar nicht so unproblematisch. Und noch viel komplizierter wird's, wenn man dann sagt, ja, was ist denn eigentlich mit nicht-ehelichen Kindern? Ja, was ist denn, wenn plötzlich es an der Tür klingelt und dann steht jemand und sagt, hallo, ich bin übrigens dein Sohn oder deine Tochter, weißt du vielleicht gar nicht, du bist aus dem Abenteuer damals im Italienurlaub oder wo auch immer entstanden. Ja, solche Fälle gibt es auch. Und wie geht die Familie dann damit um? Weil das ist ein leiblicher Abkömmling, ja, der aber überhaupt gar keine Familienprägung bekommen hat. Oder wir haben es mit Paaren zu tun, die keine Kinder bekommen können und über Adoptionen nachdenken, ja. Und wie geht man damit um mit Erwachsenenadoption? Ja, weil wir das doch auch immer wieder als problematisch erleben, wenn Senior-Gesellschafter zu einer späteren Lebensphase Partnerinnen, meistens ist das das Modell, andersrum gibt es das natürlich auch, haben, die dann plötzlich Kinder mit in die Beziehung einbringen, ja, die dann minderjährig sind. Soll das möglich sein, dass der 60-jährige Senior-Gesellschafter das 5-jährige Kind seiner 35-jährigen neuen Partnerin adoptieren kann? Ja, und. Also das sind große Probleme, und vielleicht, du möchtest ja auch immer gerne besondere Geschichten hören. Eines hat sich ein Witwer mit 84 mit seiner Jugendfreundin verlobt. Ja, und es war klar, er hatte auch noch große Anteile an dem Familienunternehmen. Seine 82-jährige neue Verlobte, ja, hatte eine eigene Familie mit 12, 13 Enkelkindern und die standen kurz vor der Heirat und jetzt war natürlich die große Sorge, dass der liebestolle 84-jährige Senior plötzlich die Kinder und Enkelkinder seiner Partnerin plötzlich auch durch diese Heirat sozusagen in den Gesellschafterkreis mit hineinnehmen kann. Ja, also das passiert und da muss die Familie eine klare Haltung haben und zwar im Vorfeld. In dem Fall war natürlich, hat er gesagt, auf keinen Fall. Ich liebe diese Frau und ich bin glücklich, aber natürlich sind die Abkömmlinge von ihr jetzt nicht Bestandteil und erbberechtigte Anteilseigner. Ja, also das sind alles Punkte, da muss man einmal drüber nachdenken und man merkt relativ schnell, man kommt hier in ganz, ganz tiefe Fragestellungen von Dazugehörigkeit, Rechten und auch sehr werthaltigen Vermögensdiskussionen, die hier zu klären sind, die ganz schnell sehr schmerzhaft sein können, wenn man sie in die eine oder in die andere Richtung entscheidet.
Total. Und ein Gedanke kam mir jetzt gerade noch, das ist jetzt ja gerade hier sehr so aus der Familiensicht gedacht, wenn man das jetzt nochmal zusammendenkt mit den mentalen Modellen oder der Fragestellung, wen brauchen wir auch im Unternehmen, ne? Oder wenn wir sagen, wir glauben da fest dran, dass es wichtig ist, dass auf zentralen Positionen zum Beispiel auch Gesellschafter, Gesellschafterinnen sitzen, Familienmitglieder sitzen und dann man plötzlich in so eine Phase kommt, wo man merkt, ja, wir haben aber niemanden. Also wir möchten das zwar gern, aber da ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, unsere Tochter, die hat gerade ein eigenes Unternehmen gegründet, die will das gar nicht oder so. Und dann ist es nämlich doch dann plötzlich der Schwiegersohn, könnte ich mir vorstellen. Und dann schmeißt man dann eben vielleicht doch nochmal die ein oder andere Antwort, die man vielleicht vor ein paar Jahren gefunden hat auf diese Frage, also wer, ne, und wer nicht, vielleicht doch nochmal über den Haufen.
Ja, genau. Und da ist gerade einiges im Wandel, weil sich doch auch die gesellschaftlichen Verhältnismäßigkeiten total verändern. Ja, also wer sagt denn, dass Schwiegertöchter jetzt nur sozusagen für die Erziehung der nächsten Generation verantwortlich sein können? Ja, wir haben ja sehr häufig Schwiegertöchter, wenn ich mal darauf schauen darf, die hochkompetente, ausgebildete Persönlichkeiten sind. Und da kann man sich die Frage stellen, warum sollen die denn jetzt eigentlich nicht zum Beispiel im Beirat gehen? Ja, wenn der Sohn das jetzt nicht kann oder selbst total beschäftigt ist. Oder gerade andersrum, wie du es beschrieben hast, ne? Dass der Schwiegersohn sagt, Mensch, ich stehe dafür zur Verfügung. Man muss dann natürlich nur gucken, dass man bei solchen Lösungen immer die Scheidung mitdenkt. Das heißt, was passiert denn mit dieser ganzen Integration im Falle von Trennung und Scheidung, weil die Quoten sind einfach entsprechend hoch, ja, auch in Unternehmerfamilien. Dann muss man eben das Rückabwickeln dieser Integration muss man beim Denken der Integration sofort mit planen. Ne? Und da gibt es gute Beispiele von Unternehmerfamilien, die sogar Ehe und Lebenspartner auch in den Gesellschafterkreis aufnehmen, dass sie sagen, wenn eine Scheidung stattfindet, dann das dann auch ehevertraglich geregelt, dann gehen die Anteile eben wieder zurück,
ne, an den Schenken. Ja, oder bleiben. Also den Fall habe ich jetzt tatsächlich in einem Unternehmen, das ich gut kenne, wo eben der Schwiegersohn sogar die Mehrheit der Anteile hält und jetzt auch nach Trennung das alles so bleibt.
Dann muss man natürlich gucken, unter welchen Umständen ist so eine Trennung passiert und warum bleibt man dann zusammen? Meistens geht es ja darum, dass man dann den Sprung in die Kinder, in die Enkelgeneration dadurch sicherstellt. Und ich sage mal, eine Trennung, so schmerzhaft die auch ist, kann ja auch im Guten erfolgen, dann geht das. Was natürlich nicht zumutbar ist, wenn dann ein Ehepartner, eine Ehepartnerin im Eigentümerkreis, vielleicht sogar in der Governance tätig ist, wo das vielleicht aufgrund von irgendeiner Affäre oder irgendeiner sehr, sehr schmerzhaften Situation zu einer Trennung gekommen ist und die gesamten Gesellschaftertreffen dadurch vergiftet werden. Ja, also ich kenne auch solche Konstruktionen, und da haben sich eben, hat sich das trennende Paar aber auf eine gute Art und Weise getrennt und gesagt, komm, wir machen das im Sinne unserer gemeinsamen Kinder, setzen wir das fort und dann ist sozusagen diese Fortsetzungsidee stärker als die individuelle Verletzung. Ja, nach einem Rosenkrieg wird das nicht funktionieren, weil dann wird jede Gesellschafterentscheidung wahrscheinlich immer auch hier sozusagen zum Abrechnungsmoment werden. Also von daher, das kann gehen,
halte ich aber für den absoluten Ausnahmefall und wie gesagt bedingt, dass es eine wirklich vernünftige Trennung im Sinne von Zukunftsorientierung gewesen ist.
Ja, lieber Tom, und schon ist wieder die Zeit rum für heute und wir sind gerade mal bei Themenfeld 2 angekommen. Also man merkt, wie gehaltvoll diese Familienstrategie-Themen sind. Und wir setzen das natürlich fort in einer nächsten Episode. Erstmal für heute ganz lieben Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.